Na, wie geht's? Ein Podcast des Krankenhauses Rummelsberg über die kleinen und großen Fragen der Gesundheit. Weil Gesundheit uns alle angeht.
Wissen Sie, was Salvador Dali, Ottfried Fischer, Papst Johannes Paul II. Und Mohammed Ali gemeinsam haben? Alle genannten Personen, so unterschiedlich sie auch sind oder waren, sind in einer Sache vereint, nämlich in der Krankheit Parkinson. Wie so viele Betroffene kennen sie das Szenario. Die Schrift wird kleiner, der Gang schwerfälliger, die Stimme heiser. Nicht selten führt diese Steifigkeit der Muskulatur und auch Schulterschmerzen zum Besuch beim Orthopäden. Bei den Untersuchungen zeigt sich dann eine komplexe Verschiebung des Bewegungsapparates. Genau an dieser Stelle kommt unser heutiger Studiogast ins Spiel. Ich begrüße Privatdozent Dr. Martin Winterholler, Chefarzt der Klinik für Neurologie hier am Krankenhaus Rummelsberg. Und das seit über 20 Jahren. Knapp 800 stationäre Parkinson-Patienten werden hier jährlich behandelt. Schön, dass Sie da sind. Ich würde Sie gerne mit einem Zitat konfrontieren. Wer keine Krankheit hat, der hat das Leben. Und das führt auch irgendwann zum Tod. Herr Winterholler, kommt Ihnen das Zitat bekannt vor?
Ja, kommt mir bekannt vor. Ottfried Fischer ist in aller Munde und auch ein Schauspieler, der vielen Freude macht und auch ein Mann, der lange Zeit mit seiner Krankheit sogar auch noch berufstätig war und Otti Schlachthof noch moderiert hat, auch sogar auch einige Rollen in Filmen auch gespielt hat und lange versucht hat, die Erkrankung auch erstmal nach hinten zu drücken und geheim zu halten, aber dann gelernt hat, dass es gut ist, wenn man zu der Erkrankung steht. Und es gibt viele Interviews mit ihm und es gibt auch diesen schönen Film Lebenslinien vom Bayerischen Rundfunk, wo er sehr schön zeigt, wie man in der Krankheit stärker werden kann, wie man wachsen kann mit der Erkrankung und wie wichtig es ist, sich mit der Erkrankung auseinanderzusetzen.
Mhm. Ottfried Fischer ist ja nicht der einzige bekannte Promine, Frank Elstner könnte man auch nennen. Wie ist es? Helfen solche prominenten Betroffene bei der Aufklärung über die Krankheit?
Ich denke, ja. Wir haben es ja bei der Parkinson-Erkrankung mit keiner seltenen Erkrankung zu tun. Wir wissen, dass etwa 2% der 80-Jährigen, aber auch schon 0,25 bis 0,5% der 65- bis 70-Jährigen von der Parkinson-Krankheit betroffen ist. Damit ist es die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung, also nach der Alzheimer-Krankheit namentlich, die zweithäufigste neurologische Krankheit, die uns begegnet. Und dennoch sind viele Betroffene alleine. Und die Prominenz, die sich zeigt mit einer Erkrankung, die zeigt den Betroffenen halt auch, dass man sich auch aus dem Schneckenhaus raustrauen kann, dass man auch in die Öffentlichkeit treten kann, dass man ein normales Leben führen kann mit vielen Sozialkontakten und sich mit der Erkrankung nicht verstecken muss.
Wir haben zwar keinen Promi hier im Podcast, aber wir sind nicht alleine. Ich freue mich, dass wir Sven Trautner hier in der Runde haben, also einen Betroffenen, der, finde ich, erstaunlich offen mit seiner Krankheit umgeht und für sich einen sportlichen Weg gefunden hat, damit besser zurechtzukommen. Was dahinter steckt, darauf gehen wir später nochmal ein. Herr Trautner, also herzlich willkommen. Mit 43 haben Sie Diagnose Parkinson bekommen. Hat es Ihnen den Boden unter den Füßen weggezogen?
Ja, hat es direkt. Also es waren die ersten 2-3 Wochen waren für mich die schlimmsten meines Lebens bisher, weil ich nicht wusste, was auf mich zukommt. Man fällt in ein richtiges Loch, man war richtig weg. Und ich muss auch leider sagen, die Ärztin, die ich da damals hatte, war auch nicht die perfekte Ärztin für die Diagnosestellung. Mhm. Das war ziemlich, ich fühlte mich sehr alleingelassen.
Mhm. Und man igelt sich ein oder wie muss man sich das vorstellen? Die Rollos lässt man unten oder?
So ungefähr. Man igelt sich ein, man möchte nicht mehr rausgehen. Man denkt, was mache ich jetzt mit dem Rest meines Lebens? Wie geht's weiter? Man hat Haus gebaut, man hat eine Frau, man hat Familie. Und das sind so die ersten Gedanken, wo man denkt, ich kann für die ja gar nicht mehr da sein, wenn es so weitergeht, wie man es kennt. Ja. Die Beispiele haben wir schon gehört, Ottfried Fischer und so, die auch schon in ziemlich fortgeschrittenen Stadium sind. Mhm. Es waren so 2-3 Wochen wirklich ein tiefer Schock.
Die Erkrankung kommt ja schleichend, ne? Und oft äußert sich das schon im Vorfeld. Mhm. Wie war das bei Ihnen jetzt im Nachhinein? Was war da auffällig?
Das war der Klassiker. Ich hatte Schulterschmerzen, war dann 2 Jahre lang in Behandlung beim Orthopäden, der mich versucht hat, mit Spritzen und Therapien fit zu machen. und hat dann nach 2 Jahren festgestellt, es hilft alles nichts, und hat dann gesagt, doch mal zum Neurologen gehen, und dann ging es relativ schnell. Mhm. Dann war die Diagnose schnell, da Dartscan gemacht worden, und dann war es relativ schnell klar, was Sache ist. Ja.
Wie lange leben Sie jetzt schon mit der Diagnose Parkinson?
Ich lebe jetzt seit 6 Jahren damit.
Mhm. Hatten Sie vorher überhaupt gewusst, was Parkinson ist?
Also ja, man kann natürlich schon, ne? Also der Begriff ja, aber was alles da für ein Rattenschwanz hinten dran hängt, was alles da noch kommen kann und kommen wird, das wusste ich natürlich nicht. Also man kannte Parkinson ja, in der Verwandtschaft hatte es keiner bisher zum Glück. Von daher kannte ich den Begriff, aber mehr auch jetzt nicht wirklich mehr.
Ja, gut, dass wir einen Mediziner da haben. Ja. Dann fragen wir ihn doch mal, Dr. Winterholler, was ist eigentlich Parkinson?
Na, Parkinson ist zunächst mal eine Erkrankung, bei der sich Nervenzellen im Hirn verändern. Und diese Nervenzellen, die sich verändern, die betreffen zum Beispiel die sogenannte schwarze Substanz. Das ist eine Region im Hirn, die dafür zuständig ist, Dopamin zu produzieren. Und das ist so auch die Kernhypothese der Parkinson-Erkrankung, dass eben dieser Mangel an Dopamin, der dann auftritt und beobachtet wird, im Wesentlichen die Symptome zumindest der ersten Erkrankungsjahre erklärt. Wir wissen heute, dass was eigentlich genau in den Nervenzellen passiert. Wir wissen, dass ein bestimmtes Eiweiß, wir nennen das Alpha-Synuclein, dass dieses Eiweiß sich in den Nervenzellen verändert, in seiner Form und seiner Eigenschaft verändert. Und dadurch kommt es zu Ablagerungen von diesem Eiweiß. Und diese Ablagerungen führen dann zu einer Schädigung der Nervenzellen. Mhm. Und dieser Erkrankungsprozess, also diese Nervenzellveränderung, die breitet sich dann im Laufe der Zeit im Nervensystem aus. In ganz unterschiedlichem Umfang, und die Art der Ausbreitung und auch das Ausmaß der Veränderung der Nervenzellen erklärt dann auch sehr unterschiedliche Symptome beim Parkinson und erklärt auch, warum bei jedem Menschen der Parkinson auch ein Stück weit unterschiedlich verläuft.
Jetzt haben Sie diese Substantia nigra angesprochen. Ich glaube, Sie haben ja mal den Vergleich mit den Zitronen. Vielleicht können Sie das nochmal unseren Hörern mitgeben.
Ja, das ist so ein Foto, was man auch gern im Internet von mir findet. Also man muss sich vorstellen, es ist ein Nervenkern, der bestimmte Eigenschaften hat, der dieses Dopamin produziert, und die Nervenzellen werden weniger. Und ich zeige immer ganz gern dieses Bild, dass eben dieser Nervenkern schrumpft wie so eine Zitrone, die lange im Kühlschrank liegt, und auch der Saft, also sprich das Dopamin, was man sich als Saft vorstellen kann, eben dadurch weniger wird und dadurch weniger von diesem Treibstoff, der auch das Nervensystem bewegt, der viele gute Eigenschaften im Nervensystem hervorruft, eben weniger wird. Und dieser Treibstoff, das wäre das Dopamin, das ist auch mal so bildlich dargestellt. Und das Dopamin hat eben zwei ganz wesentliche Funktionen. Das eine ist, die Bewegung zu beeinflussen, also Bewegung selbstverständlich geschmeidig zu machen, elegant zu machen, sage ich jetzt mal so. Das heißt, der Mangel führt dazu, dass ich mich steifer fühle, dass meine Bewegungen langsamer werden und die Selbstverständlichkeit der Bewegung weniger wird. Und die andere Seite des Dopamins ist, dass es doch eine große Rolle in psychischen Prozessen spielt. Das heißt, und das wird Herr Trautner vielleicht uns auch noch erzählen können, dass am Anfang der Parkinson-Erkrankung auch häufig schon so Veränderungen stehen, wie es fällt mir schwerer, alles anzugehen. Ich bin abgeschlagener, ich habe weniger Freude, ich fühle nicht mehr diese Initiative und Aktivität an mir. Und beides, sowohl die psychischen Aspekte wie auch die motorischen Aspekte, versuchen wir dann mit unserer Therapie, auf die wir sicherlich später noch eingehen werden, günstig zu beeinflussen.
Herr Trautner, wie war das bei Ihnen? Stimmt es? Geben Sie dem Chefarzt recht?
Stimmt 1:1, genau so ist es. Man ist richtig antriebslos, man tut sich wesentlich schwerer, es wird alles langsamer. Mhm. Meine Frau hat mich dann schon aus der Küche verbannt, weil beim Zwiebelschneiden war ich 3-mal so langsam wie vorher. hat den Vorteil, ich muss nicht mehr kochen, aber okay. Das ist auch schon der einzige Vorteil, von daher. Aber es ist, stimmt 1:1 so.
Jetzt haben ja Sie die Symptome angesprochen, und es gibt ja auch die 3 Kardinalsymptome. Ich würde die einmal kurz nochmal aufteilen. Also das eine haben Sie, glaube ich, schon angesprochen, die Muskelsteifigkeit, Rigor, glaube ich, nennen Sie das. Was gibt's noch?
Das zweite habe ich auch angesprochen, das war diese Verlangsamung der Bewegung. die man als Akinese oder Hypokinese bezeichnet. Das kommt aus dem Griechischen. Kinein ist die Bewegung, das Bewegen und sozusagen ein zu wenig an Bewegung. Wie äußert sich das? Dieses zu wenig an Bewegung äußert sich dadurch, dass die Schritte kleiner werden, dass oft die Bewegung einer Körperseite einfach verlangsamt wird. Wir merken, dass die Feinmotorik, das Feinspiel der Hände eben abnimmt. Wir merken es im Gesicht, die Mimik ändert sich, die Häufigkeit des Lidschlags verändert sich. Und wir merken es auch am Sprechen und an der Stimme, dass es heiserer wird, leiser, unmodulierter, wenn ich spreche. Ja, das sind so die wesentlichen Symptome. Und das dritte Kernsymptom wäre der Tremor, also das Zittern. Und da ist ganz wichtig zu sagen, dass viele Menschen zum Neurologen gehen, weil sie zittern. Und wir alle zittern ein bisschen bei Aufregung, das kennen wir alle. Das ist aber so ein Haltezittern. Ja? Und auch im Alter wird dieses Haltezittern häufig etwas mehr. Das ist aber nicht Parkinson-Zittern, sondern Parkinson-Zittern ist ein Ruhezittern. Das heißt, wenn ich entspannt dastehe oder im Bett liege, merke ich plötzlich, dass meine Hand anfängt zu zittern, dass mein Bein anfängt zu zittern, ist relativ grobschlägig und auch eben in Ruhe auftretend und nicht bei Aktion oder bei Haltefunktion.
Ich kann aber auch Parkinson haben und überhaupt kein Zittern haben, richtig?
Genau, also viele Parkinson-Betroffene zittern eine Zeit lang, also Tremor ist auch ein Zeitphänomen beim Parkinson, das wird, was wieder vergehen kann bei guter Therapie und mehr als die Hälfte der Parkinson-Patienten haben eigentlich gar kein wesentliches Problem mit dem Zittern.
Was gibt es sonst noch für Symptome, die auftreten können?
Naja, das geht dann weiter. Es gibt Frühsymptome, die gar nicht so sehr mit dem Dopamin zu tun haben, muss man allerdings sagen. Das ist ein Teil der Parkinson-Betroffenen, merkt, dass die Fähigkeit, Gerüche wahrzunehmen, abnimmt. Und das ist häufig schon Jahre vor Erkrankungsbeginn vorhanden. Und ein Teil der Betroffenen merkt, dass sich im Schlaf Dinge verändern, dass eine sogenannte REM-Schlafstörung auftritt. Was ist das? REM-Schlaf ist der Rapid-Eye-Movement-Schlaf, also der Traumschlaf. Und das heißt, diese REM-Schlafstörung ist letztendlich ein gelebter Traum. Das heißt, der Traum bleibt nicht mehr im Kopf. Ich bin nicht ruhig, während ich schlafe und träume irgendwas Wildes, sondern wenn ich was Wildes träume, dann kämpfe ich im Bett, schlage um mich, vielleicht kriegt mein Partner oder meine Partnerin was ab, vielleicht falle ich aus dem Bett. Das ist dann das, was der Betroffene merkt, aber eigentlich merkt es mehr die Umgebung, also das heißt die Partnerin oder der Partner, dass da was nicht so ganz in Ordnung ist.
Jetzt ist es ja so, dass Sie sehr vielen Menschen, na, wir haben es gehört, fast 800 stationäre Patienten, diese Diagnose überbringen. Welches Gefühl ist es bei Ihnen, wenn man jemanden die Diagnose stellen muss?
Naja, das ist unterschiedlich. Also ich denke, es hängt sehr, sehr vom Alter ab. Es gibt den Altersparkinson, wo man sagen kann, wenn ich mit 80 oder 85 die Diagnose bekomme, dann muss man sagen, das ist halt Teil der Alterung. Und wir alle wissen, dass man jenseits der 70 doch viele Alterskrankheiten mit sich bringt und bekommt und in der Regel erlebe ich dann schon auch, dass die Betroffenen auch relativ gelassen damit umgehen können und die Familien sich das einrichten können und man auch da eine hohe Akzeptanz auch findet und man kann auch behandlungstechnisch helfen. Also ich denke, da ist die Diagnose nicht so schwerwiegend. Es ist aber schon so, und Herr Trautner ist da natürlich ein sehr gutes Beispiel, je jünger ich bin, je mehr ich aus dem Leben gerissen werde, je mehr ich noch mitten im Beruf stehe, im Leben stehe, die Kinder klein sind, ich Schulden habe, Hausbau, ja, also umso mehr geht es natürlich ans Existenzielle, an die Substanz und dann ist natürlich ganz viel Fingerspitzengefühl bei der Diagnosestellung, aber auch vor allem auch Professionalität dabei auch Hilfe anzubieten gefragt. Ja, die Hilfe kann medizinisch sein, Medikamente, das sind Therapien, das sind aber sozialmedizinische Aspekte auch, die wichtig sind. Da ist auch Psychologie manchmal wichtig, ja, auch eine psychologische Begleitung wichtig, um erstmal zu lernen, wie gehe ich jetzt mit der Diagnose um.
Ja, Sie haben es angesprochen, die Hilfe, da wäre meine Frage, ist eine Seelsorgerin bei der Diagnosestellung mit dabei?
Naja, erstmal bei der Diagnosestellung ist der Arzt dem Patienten gegenüber. Und ich finde aber das Wichtigste, wenn Familie da ist, dass die Familie einbezogen wird. Weil Parkinson, wie auch andere chronische Erkrankungen, eigentlich schon immer das System Familie oder das System Partnerschaft betrifft. Und wir gemeinsam lernen müssen, also meine Partnerin und ich, ja, meine Kinder vielleicht auch lernen müssen, mit dem Problem umzugehen und lernen müssen, was ändert sich, aber auch lernen müssen, die Angst zu verlieren. Und ich denke, Herr Trautner, vielleicht können wir ihn dann gleich noch fragen. Das Problem ist ja erstmal, ich stehe nach der Diagnose am Abgrund und schaue da runter. Und meine Aufgabe als Arzt ist es ja auch, dann zu zeigen, da gibt's einen Weg, wir können dir helfen. Es ist zwar schon vieles anders, aber du kannst wieder ein normales Leben führen. Mhm. Mein Job ist, dir ein normales Leben zu ermöglichen, ein möglichst normales Leben zu ermöglichen, mit deinen Aktivitäten, mit deinen Zielen, mit deinen Hobbys, auch mit deinem Beruf, den du hast, und eben den Weg weiterzugehen.
Ja, frag mich doch mal, Herr Trautner, erinnern Sie sich, wie das bei Ihnen war oder überhaupt an den Tag der Diagnose noch?
Ja, an den Tag der Diagnose, wie gesagt, die Ärztin, die ich da hatte, war jetzt nicht, die war jetzt genau das Gegenteil, was der Dr. Winter gerade eben erklärt hat. Die saß wie im Rechner in den Bildschirm geschaut und hat gesagt, Herr Trautner, Sie haben Parkinson. Mhm. Und lassen Sie sich einen neuen Termin geben, dann schauen wir mal weiter. Und das war dann das Ganze. Ich saß dann da und war erstmal perplex.
Ja, das glaube ich, richtig gefühlskalt.
Ich bin erstmal aus der Praxis raus, Gefühlsduschen, warm, kalt, war alles dabei. Saß dann erstmal im Auto und konnte erstmal eine Stunde überhaupt nicht losfahren. Ich war erst einmal da gesessen und dachte mir, was hat dieser Parkinson? Und ich soll wiederkommen und ja. Mhm. Bin dann doch nach Hause gefahren und war dann erstmal auf mich ganz alleine gestellt, ohne irgendwelche Hilfe von außen. Also ich hätte mir das damals gewünscht, wenn es so gewesen wäre, war da leider nicht so. Ja, und habe mich dann erstmal selbst informiert, was ich jetzt eigentlich machen kann, tun muss.
Das heißt Internet, Dr. Google und…
Berühmt wie Dr. Google. Bin dann zum Glück auch gleich relativ schnell auf die Uni Erlangen damals gekommen und hatte da dann zügig auch einen Termin und die haben dann angefangen, was Rummelsberg jetzt bei mir weitergemacht hat. Mhm.
Wie lange dauert es? Beziehungsweise wie bringt man Betroffene dazu, sich ähnlich dem Münchhausen-Bild selbst aus dem Sumpf zu ziehen? Beim Herrn Trautner waren es die 2 Wochen, von denen er gesprochen hat. Ne? Was sagen Sie als Arzt dazu?
Also, wie ich damit umgehe, hängt natürlich erstens davon ab, wie meine Persönlichkeit ist. Und Herr Trautner ist ein Mann der Initiative, das werden wir nachher noch hören. Also einer, der die Dinge angeht. Ja. Da gehen andere Menschen ganz anders mit drum, sind erschlagen und ergeben sich und verkriechen sich und bleiben aber auch über lange Zeit möglicherweise in dieser Situation. Angst spielt eine ganz große Rolle. Es gibt Menschen, die gehen mit Angst gut um, die gehen mit der Angst so um, dass sie sie bewältigen wollen. Sie haben sich informiert, sie haben sich an die Uni gewandt und so weiter. Ja, also mehr Information. Ja. Mhm. Es gibt andere, die ergeben sich der Angst. Ja, und ich kann auch hier nur jeder, der jetzt vielleicht zuhört, dazu aufrufen, wenn Angst da ist, wenn Aufklärung, Lernen, gute ärztliche Betreuung, gute medizinische Betreuung ist der Schlüssel, sich aus dieser Angst auch zu lösen, ja, und einen guten Weg zu finden. Und dem einen, der ist initiativer, der findet den Weg schnell und der eine oder andere hört jetzt vielleicht heute zu und kann vielleicht dann auch einen besseren Weg für sich finden. Aber das hängt von solchen Faktoren und es hängt, und das muss man auch sagen, auch von meiner Familie ab, Herr Trautner. Vielleicht sagen Sie danach noch was dazu. Ja. Also, ob ich Unterstützung finde, ja, ob ich da auch getragen werde oder ob ich es gibt leider auch Partnerschaften, wo dann der Kranke abgelehnt wird. Das sind katastrophale Situationen. Und oder in anderen Situationen, wo man positiv damit umgeht. Ja.
Jetzt haben Sie das unterschiedliche Alter angesprochen, ne, wann eine Parkinson-Krankung erstmals diagnostiziert wird. Im Volksmund sind ja eher die älteren Menschen betroffen. Und meine Frage wäre noch, warum trifft es überwiegend Männer oder mehr Männer?
Ja, das wenn wir wüssten. Eine sehr gute Frage. Also dazu gibt es nur Spekulation eigentlich. Also es ist so, dass etwas mehr als 60%, nach manchen Studien fast 2/3 der erkrankten Männer sind. Frauen erkranken auch tendenziell später als die Männer. Mhm. Da gibt es die Hypothese, dass Progesteron möglicherweise protektiv wirkt, also dass die Hormonsituation eine Rolle spielt. Es gibt auch die Hypothese, dass das Y-Chromosom da ganz allgemein nicht so toll ist, sozusagen bei neurodegenerativen Erkrankungen. Also letztendlich wissen wir es nicht, muss man sagen. Ja.
Meine Frage wäre, welche Rolle spielt der Sport bei Parkinson? Wir haben den Herrn Trautner ja da, wir erfahren gleich dazu was grundsätzlich bei Ihnen. Weil ich sage mal, die Krankheit, wir müssen da der Realität ins Auge sehen, sie ist ja nicht heilbar. Aber mit dem Sport kann ich sie verlangsamen?
Muss man ein bisschen ausholen. Also das Erste ist, wir geben Medikamente und ich sage allen meinen Patienten, wenn du die Medikamente nimmst und dich auf die Couch setzt, dann wird das auch nichts bringen. Mhm. Das heißt, wir ermöglichen mit Medikamenten eine bessere Beweglichkeit, aber die muss auch gelebt werden und genutzt werden. So, und dann kommt jetzt der Sport. Der Sport ist tatsächlich in zwei Punkten wichtig, auch schon, dass ich während meiner Phase, wo ich gesund bin, Sport mache. Wir wissen tatsächlich, dass Leute, die körperlich aktiv sind, tendenziell seltener Parkinson kriegen als Leute, die sich wenig bewegen. Mhm. Also das heißt, Sport hat tatsächlich eine gewisse prophylaktische Wirkung, mhm. wie übrigens auch mediterrane Kost, das ist auch so ein Aspekt. Also auch Ernährung spielt eine Rolle. Sportler ernähren sich vielleicht auch besser. Ja, also das kommt, spielt vielleicht eine Rolle. Und umgekehrt ist dann, wenn ich die Erkrankung habe, ist der Sport einfach ungleich wichtig, um eben die körperliche Fitness zu erhalten mit der Krankheit, aber auch die körperliche Aktivität hilft der, den Nervenzellen, neue Verknüpfungen zu bilden und zu erhalten, also fördert die Neuroplastizität im Gehirn und auf die Weise eben auch günstige Langzeiteffekte.
Aber das wird natürlich, Sie haben es gerade gesagt, die Diagnose eher die älteren Menschen natürlich schwerfallen, wenn ich dann jetzt plötzlich mich sportlich betätigen soll, oder?
Ja, es ist so, dass die Zeit ihres Lebens aktiv waren und wissen, wie man Wanderstock hält, mhm. die tun sich tatsächlich ein Stück weit leichter, aber man darf das nicht unterschätzen. Auch ältere Menschen können noch erheblich lernen, auch ältere Menschen können Muskulatur trainieren, können Geschicklichkeit trainieren und ich habe manchen Patienten, der tatsächlich erst mit der Krankheit sagt, ja, jetzt habe ich auch nochmal meinen Körper neu entdeckt und bin auch nochmal aktiv geworden. Also ich denke, da darf man nicht in Schubladen schieben.
Okay, ja. Spannend. Herr Trautner, Sie sind mittlerweile bei Ping Pong Parkinson Regionalleiter. Ping Pong Parkinson, ein international tätiger gemeinnütziger Verein, der Tischtennis als therapeutisches Mittel gegen Parkinson propagiert und fördert. Wie kam es dazu?
Er kommt aus den USA, da ist es 2017, hat dort Nenad Bach, das ist ein Amerikaner, Kroate, der ist da ausgewandert, emigriert in den USA damals und hat eben Parkinson gekriegt und hat durch Zufall Tischtennis gespielt an irgendeinem Abend und festgestellt, danach, ich fühle mich besser. Mhm. Dann hat sich gedacht, mache ich das jetzt mal öfters. Mhm. Er hat es mehrfach probiert und hat dann eben 2017 diesen Verein in den USA gegründet, war natürlich noch relativ klein. Und hat 2019 dann die erste Weltmeisterschaft ausgerufen für Ping Pong Parkinson, für Parkinson-erkrankte Menschen. Und da waren zwei Personen, Harry Wissler und Thorsten Bumhus aus Nordhorn in Niedersachsen dabei, die sich gedacht haben, ihr habt einen Parkinson, mhm. waren beides Tischtennisspieler, haben sich gedacht, ach, da fahren wir rüber, das klingt interessant. Mhm. Und haben dann drüben unter der Dusche noch festgestellt, das muss nach Deutschland. Yeah. Und kam dann 2020, wir sind jetzt dann auch jetzt 5 Jahre in diesem Jahr, im Februar geworden, kam dann nach Deutschland mit der Idee, wenn wir da 20, 30 Leute in ganz Deutschland finden, dann wird es in Ordnung sein. Mittlerweile sind wir Deutschlands größter Tischtennisverein mit 3000 Mitgliedern und über 300 Stützpunkten in ganz Deutschland und es macht Spaß, diese Initiative zu unterstützen.
Ja, Respekt. Sie waren ja auch, sage ich mal, federführend oder maßgeblich daran beteiligt, dass es die erste Kooperation mit einer Klinik gibt, ne? In dem Fall der Klinik für Neurologie hier am Krankenhaus Rummelsberg.
Richtig, ja.
Da die Frage mal an den Chefarzt aus medizinischer Sicht. Warum ist Ping-Pong gut bei Parkinson?
Ping-Pong ist für vieles gut. Es gibt Studien, dass Ping-Pong, also Tischtennis, bei Demenzen gut ist, weil es die Konzentration fördert. Mhm. Es ist gut, weil es die Koordination, die mentale Stärke auch fördert, die Konzentrationsfähigkeit fördert und die Motorik stärkt und die Geschicklichkeit stärkt. Also wir haben eine ganze Reihe von Dimensionen, die wir mit dem Parkinson beim Parkinson beeinflussen können. Und das Zentrale im Moment ist, es macht Spaß. Also das heißt, und die Freude schüttet auch Dopamin aus im Hirn, neben anderen Neurotransmittern. Auch das darf man nicht unterschätzen. Und das ist auch genau das, was die Patienten auch hier im Haus erleben. Wir haben ja eine Tischtennisplatte, dank der Initiative vom Herrn Trautner hier aufgestellt, als Kooperationsklinik. Und ich sehe jeden Abend, wenn ich heimgehe, die Patienten an der Tischtennisplatte. Und ich sehe, wie sie strahlen, wie sie Freude haben, ich beobachte auch, wie sie sich vorher und nachher bewegen und sehe, wie es besser ist. Und diese Verbesserung der Motorik ist auch mittlerweile in Studien belegt. Also man hat, gibt eine größere japanische Studie zum Beispiel zu dem Thema, das ist das Stichwort weltweite Aktion. Die haben Patienten untersucht, die normale Gymnastik gemacht haben und die Tischtennis gemacht haben und haben die nach einem Vierteljahr untersucht mit motorischen Skalen und haben halt festgestellt, dass die Tischtennis-Trainierten deutlich besser waren, als die normale Gymnastik gemacht haben, normales Training gemacht haben. Also das heißt, wir haben auch wissenschaftliche Evidenz, dass das wirklich einen Effekt auf die Motorik hat und diese wissenschaftliche Evidenz nutzen wir auch hier in der Klinik. Und das freut mich, also das ist eines der vielen Beispiele, dass Betroffene sowas an den Doktor herantragen, dass wir da von ihnen lernen durften. Und darf ich vielleicht zum Herrn Trautner noch was sagen? Mhm. Und so richtig bewusst ist mir diese Geschichte geworden, weil Herr Trautner nämlich den Innovationspreis der Stadt Schwabach für seine Initiative in Schwabach, und das war sozusagen das erste große Mittelfranken-Initiative.
Sie haben die Laudatio für ihn gehalten.
Da, genau, gekommen hat. Ich durfte, war da voll eingeladen und es war eine große Ehre. Und aber Sie haben wahnsinnig viel bewegt und mittlerweile ist, glaube ich, in jeder Stadt hier und Umgebung gibt es ein Standort für
mittlerweile, ja.
Ist richtig, also, tolle Sache, wirklich.
Und, ja, Sie haben es angesprochen, den Inklusionspreis der Stadt Schwabach 2023 für die aktive und öffentliche Auseinandersetzung und für Ihre Initiative. Wie empfinden Sie das jetzt mit ein bisschen Abstand, also überhaupt diese Ehrung?
Also ich war damals erstmal geplättet, überhaupt da eine Ehrung zu kriegen, weil für mich war es normal. Ich habe das einfach gemacht, weil ich dachte, es ist wichtig, die Leute von der Couch zu holen. Mhm. Die müssen raus, die müssen runter vom Sofa, man muss was tun, man kann was tun und man kann was tun, was Spaß macht. Das ist im Tischtennis. Und das habe ich in Schwabach angefangen, war in Bayern einer der größten Standorte, relativ schnell einer der größten Stützpunkte. Ich habe damals Bayern übernommen mit 18, mittlerweile sind wir bei über 50 Standorten. Mhm. Und es wächst, mir ging es nie um irgendwelche, klar, es ehrt einen natürlich. Mhm. Dann sagst du, oh, so ein Preis zu Hause, der ist schön, aber mir geht es um keine Preise, mir geht es darum, ich möchte die Leute erreichen. Und ich fand es damals super von Dr. Winterholler, dass wir damals ins Gespräch kamen und dann eben die Idee da eben schon gereift ist, ob man nicht mal zusammenarbeiten könnte oder sich mal zusammensetzen könnte. Und dass dann Rummelsberg dann auch gleich die erste Operationsklinik wird, war damals noch nicht zu erwarten. Mhm. Hat aber den positiven Effekt gehabt, dass dann relativ schnell Kliniken nachgezogen haben. Mittlerweile sind wir bei über 12 in Deutschland. Es kommt jetzt demnächst Bamberg dazu. Mhm. Die reden alle nur von Herrn Dr. Winterholler und seiner Idee, Tischtennis spielen zu gehen.
Und was haben Sie sich gedacht, wie dann der Laudator kam und dann war das ein bekanntes Gesicht?
Ja, also ich kannte ihn vom Sehen, er mich wahrscheinlich noch nicht, dachte, oh, Herr Dr. Winterholler ist ja doch bekannt hier in der Region auf jeden Fall und dachte schon, hoppla.
Heute ist was Besonderes.
Heute ist was Besonderes, ja, es war auch so.
Sehr gut. Jetzt nur mal hypothetisch, wenn Sie dennoch jetzt auch mit den ganzen Erfahrungen gerne tauschen könnten, ne, und lieber gesund sein könnten und Ihren damaligen Job als Fanbeauftragter bei den Ice Tigers nachgehen können, würden Sie sofort einschlagen, oder?
Jein.
Das muss ich erklären.
Das muss ich jetzt erklären. Ich sage jein. Ich habe durch diese Krankheit auch Menschen kennengelernt, die ich in meinem Leben so nicht hätte kennenlernen dürfen. Mhm. Und da sind viele Freundschaften und Bekanntschaften entstanden, wo ich stolz darauf bin. Ich habe auch leider Erfahrungen machen müssen, dass eben Leute sich auch abwenden von einem. Mhm. Dass Freunde, wo man dachte, es sind Freunde, dann plötzlich keine Freunde mehr waren.
Die Kehrseite.
Die Kehrseite dieser Medaille, weil man kommt ja nicht mehr so mit. Und warum soll ich jetzt eine Wanderroute für dich ausplanen? Du kannst ja nichts mehr steigen und dann bist du raus aus der Nummer.
Ja.
Nur eins von vielen Beispielen. Von daher sage ich immer, ja, ich bin dankbar und eins dankbar, dass ich die Menschen, die ich jetzt kennenlernen durfte, auch kennenlernen dürfen haben, also kennenlernen durfte. Da bin ich dieser Krankheit dankbar, weil die hätte ich sonst alle hier so nicht kennengelernt, wie ich sie jetzt kenne.
Mhm. Ja, verstehe. Ist das so eine Erfahrung, die Sie öfter hören vom Patienten, oder?
Ja, das ist so das Thema, also Krankheit als Herausforderung annehmen und durch die Krankheit nach Neuem suchen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Beispiel. Es gibt andere, die finden durch die Krankheit zur Kunst. Es gibt andere, die finden zur Krankheit durch so tollen Hobbys. Wir haben ja zum Beispiel so eine Dauerausstellung in unserem MCDB von einer Patientin, die zur Fotografin geworden ist, dann mit der Erkrankung sehr schöne Sachen gemacht hat. Und ja, also gibt es viele Beispiele, Leute, die dichten, die malen, die ganz neu zusammenkommen, die sich in der Selbsthilfe treffen und auch da ganz neue Menschen kennenlernen und neue Austausch finden. Das ist schon sehr wertvoll, der Aspekt.
Jetzt bin ich der Partycrasher. Wie lange ist denn die Lebenserwartung bei Parkinson und was sind vor allem die Tücken?
Das kann man generell nicht sagen. Also man muss grundsätzlich nochmal unterscheiden, was für eine Art von Parkinson habe ich. Und wir wissen, dass bei Parkinson-Patienten, bei denen die Erkrankung in erster Linie eine Bewegungserkrankung ist, und das sind die jüngeren Patienten, die Lebenserwartung heute normal ist. Okay. Ja, der Durchschnittsmann in Deutschland wird 79, die Durchschnittsfrau wird knapp 84. Mhm. Das ist also die durchschnittliche Lebenserwartung. Wir wissen aber auch, dass es eben atypische Formen beim Parkinson gibt. Es gibt die, bei den Altersformen auch Formen, bei denen halt Demenzen auch im Vordergrund steht, andere Dinge. Da wissen wir, dass es sehr viel schwieriger sein kann. Und deswegen muss man sich immer individuell über dieses Thema unterhalten und schauen, wo steht man eigentlich.
So ein Thema, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, ist das Rummelsberger Parkinson-Konzept, was Sie ja hier in der Klinik, erfunden, erdacht haben. Nehmen Sie uns mal nochmal mit, was umfasst dieses Rummelsberger Parkinson-Konzept und wenn ich Betroffener bin, wie regelmäßig muss ich zu einem Check-up?
Also zunächst ist es eine Initiative, die einfach entstanden ist schon vor 20 Jahren, in einer Zeit, wo wir einige Parkinson-Patienten behandelten und ich damals gesehen habe, dass die Spezialisierung in der Neurologie viele Vorteile hat. Das haben wir gesehen an der sogenannten Stroke Unit, an der Schlaganfallstation, dass die Ergebnisse in einer spezialisierten Abteilung besser sind. Und dann sind wir so als eine der ersten Kliniken in Deutschland eben hergegangen und haben einen Bereich für Parkinson-Patienten gegründet. Und das war einige Jahre, bevor dann letztendlich die Krankenkassen ermöglicht haben, eine sogenannte Komplexbehandlung zur Parkinson-Therapie zu etablieren und auch entsprechend zu vergüten mit Länderbehandlungszeiten. Also
Wie lange dauert diese?
Also seit 15 Jahren gibt es diese Komplexbehandlung und die beinhaltet eben Physiotherapie, Logopädie, Sporttherapie, Ergotherapie, auch eine Betreuung eben in alltagsrelevanten Sachen, sozialmedizinische Betreuung. Und diese verschiedenen Elemente versuchen wir individuell zuzuschneidern. Wir haben meistens so 30, 40 Parkinson-Patienten. Wir haben dann unterschiedliche Leistungsgruppen. Das ist unser spezielles Konzept eben, dass wir im Gegensatz zu anderen Kliniken in der Region so viele Parkinson-Patienten haben, dass wir tatsächlich leistungsbezogen, also fähigkeitsbezogen arbeiten können und Gruppen eben anbieten können. Und da versuchen wir eben eine motorische Förderung zu machen. Wie lange dauert es? Ich sage immer so 2 bis 3 Wochen ist der Zeitrahmen, den man braucht, um zum einen eine gute medikamentöse Einstellung vorzunehmen und zum anderen aber auch die motorische Förderung, das Lernen, das Umgehen mit der Erkrankung, aber auch tatsächlich das Fähigkeitenlernen einfach zu bahnen. Die zweite Frage war, wie oft oder Check-up, wie auch immer. Also ich denke, die Patienten sind in der Regel beim niedergelassenen Neurologen und sie sollten sich einen aussuchen, der sich gut kümmert und auch auskennt. Das ist einfach ein Tipp, den ich nur so geben kann. Und wie oft dann das notwendig ist, das hängt sehr natürlich vom Zustand ab. Ich sage immer so alle einmal im Jahr, wenn die Krankheit fortschreitet, ist es notwendig, aber wenn es mir gut geht, dann gibt es keine Notwendigkeit, in die Klinik zu gehen. Aber man wird häufig so nach einem Jahr oder nach 2 Jahren merken, ja, es muss schon nochmal ordentlich nachgearbeitet werden und auch nach eingestellt werden. Oder ich vertrage vielleicht mal Medikamente schlechter, es treten Nebenwirkungen auf. Ja, ich habe neue Probleme, die auftreten als Folge der Erkrankung. Und dann kann man es gerne auch wieder angehen und macht es auch Sinn, das wieder anzugehen.
Herr Trautner, Frage, wie oft sind Sie bei Ihrem niedergelassenen Neurologen?
Ich bin alle Vierteljahr, momentan einmal im Monat, weil ich ein bisschen umgestellt bin mit den Medikamenten. Aber in der Regel so alle einmal im Vierteljahr bin ich so beim Check-up.
Und wie muss ich das der Laie vorstellen? Wie viele Tabletten müssen Sie einnehmen, früh, Mittag, Abend?
Früh sind es mittlerweile 5, sind über den Tag verteilt, um die 17, 18 Tabletten, die ich da zu verschiedenen Uhrzeiten nehmen muss.
Ja.
Und habe noch Pflaster und solche Geschichten, da gibt es ja noch wesentlich mehr als wie nur Tabletten an sich. Aber ja, so in der Größenordnung.
Jetzt eine Frage, der wir noch gar nicht nachgegangen sind. Was löst denn eigentlich die Krankheit aus? Man hört von genetischen Risikofaktoren, von Umwelteinflüssen. Was sagt der Mediziner da dazu?
Na gut, also es gibt genetisch bedingten Parkinson als Erbkrankheit. Mhm. Das ist aber ein kleiner Anteil. Es sind 10, höchstens 15%, die tatsächlich einfach die genetischen Voraussetzungen und das genetische Risiko mitbringen, die Erkrankung zu kriegen. Bei den anderen ist es sporadisch. Das heißt, es sind molekulare Veränderungen, die auftreten, die aber unter gewissen Umweltbedingungen, das wissen wir heute sehr gut, gehäuft auftreten können. Was sind Umweltbedingungen? Sie wissen vielleicht, dass Parkinson mittlerweile auch in der Landwirtschaft als Berufserkrankung anerkannt werden kann, wenn eine bestimmte Exposition gegenüber bestimmten Pflanzenschutzmitteln über viele Jahre vorhanden war. Das heißt, wir haben tatsächlich ein Umweltrisiko in dem Sinne. Wir wissen, dass die Luftverschmutzung auch die Wahrscheinlichkeit des Auftretens der Erkrankung häufiger werden lässt. Das hat sehen wir zum Beispiel in China, dass das Land, in dem Parkinson am stärksten zunimmt, ist China und Indien. Also die Länder, die die schmutzigste Industrialisierung eigentlich in den letzten 30, 40 Jahren durchgemacht haben. Bei uns ist die Häufigkeit der Neuerkrankung stabil bis tendenziell leicht rückläufig, was man an neuen Krankenkassendaten sieht. Also das heißt auch die Verbesserung der Luft, der Umweltbedingungen in den letzten 20 Jahren beginnt sich jetzt so langsam auszuwirken und es ist zu hoffen, dass es etwas weniger wird. Natürlich ist das Älterwerden der Bevölkerung spielt auch eine Rolle. Ja, das sind so wesentliche Dinge. Aber es ist jetzt nicht so, dass man, wenn man am Land lebt und immer gesund lebt, dass man die Parkinson-Krankheit nicht kriegen würde. Ja, also das ist schon auch teilweise einfach Schicksal, das auftritt.
Schön wäre es. Sie haben von der Hoffnung gesprochen. Das gute Stichwort, wenn ich mal den Blick in die Glaskugel wage, wird es irgendwann die Parkinson-Impfung geben oder was tut sich da?
Naja, wir sehen ja bei der Alzheimer-Erkrankung, bei der seit kurzem die Behandlungsmöglichkeit mit Antikörpern da ist, dass man durchaus bei neurodegenerativen Erkrankungen auch was an der Ursache machen kann. Und diese Richtung wird bei Parkinson intensiv geforscht. Kann man an diesen Eiweißablagerungen, die ich am Anfang erwähnte, kann man da was ändern? Es gab da Enttäuschungen der letzten Jahre, zwei große Studien, die gescheitert sind, eine dritte Studie, die so halb gescheitert ist. Also man hat noch keinen Durchbruch, aber es gibt durchaus Konzepte, die ich für erfolgversprechend halte, aber ich sage mal, im Zeitraum von 5 bis 10 Jahren halte ich tatsächlich substanzielle Besserung für möglich.
Was ist dran an der These, dass Kaffee bei Parkinson helfen kann?
Ja, also Kaffee hilft in zwei Richtungen. Zum einen ist höherer Koffein- und Kaffeekonsum macht wahrscheinlich Parkinson ein bisschen seltener. Und dann wissen wir, dass Koffein beim Parkinson selber durchaus dieses Freezing, diese Steifigkeit etwas bessern kann. Auch die Müdigkeit, die oft begleitend da ist. Also es spricht nichts dafür, den einen oder anderen Mokka oder Espresso zusätzlich zu sich zu nehmen. Nichts dagegen tun. Ja.
Was raten Sie Angehörigen oder Betroffenen grundsätzlich, egal ob jetzt mit Parkinson, ALS oder anderen Erkrankungen dieser Art?
Also zunächst versuche ich immer, wenn ich Aufklärungsgespräche führe, ein bisschen Einblick in die Beziehung zu kriegen. Und da gibt es keine Standardempfehlung. Mhm. Aber man merkt sehr schnell, wie liebevoll Menschen miteinander umgehen, aber auch, wie belastbar der Partner ist in der Situation und wie viel Rolle die Angst spielt. Und deswegen gibt es keine allgemeine Empfehlung eigentlich, die man aussprechen kann, sondern wir müssen wirklich auf die Leute schauen und versuchen, das individuell zu machen. Zum anderen ist einfach eine wichtige Empfehlung, die ersten Jahre so aktiv wie möglich zu leben, auch so normal wie möglich zu leben, glaube ich. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn es aber tatsächlich in der Situation kommt, wo ein Partner hilfsbedürftig wird, das gilt für viele Erkrankungen, dann auch wirklich auf Hilfen zurückzugreifen. Nicht zu meinen, ich kann alles selbst lösen.
Wenn es jetzt ein Tischtennis-Match geben würde, Winterholler versus Trautner, wer von Ihnen würde gewinnen?
Ich sage Trautner.
Ja, ich würde auch sagen Trautner mit höchster Wahrscheinlichkeit.
Ohne jetzt zu wissen, wie sie wirklich spielt, aber ich behaupte das jetzt einfach mal. Ja.
Ich glaube, da fehlt die Zeit, also, oder?
Ja, 3-0 für Trautner. 3-0,
okay.
Ja, genau.
Ja, wir kommen ans Ende unserer Podcast-Fragerunde rund um Parkinson. Wir haben angefangen mit dem Zitat von Ottfried Fischer. Meine Frage an Sie beide wäre, wie lautet Ihr Zitat?
Also ich habe da auch ein Zitat für mich gefunden, das hört man relativ oft. Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und das sagt eigentlich alles aus.
Ist dem noch was hinzuzufügen?
Naja, da kann man wieder Ottfried Fischer zitieren. Der Parkinson ist eine Sau, die man ganz gut beherrschen kann.
Das wäre mein Schlusswort gewesen. Insofern, ja, ich zitiere auch nochmal, wie wir angefangen haben. Im Prinzip ist der Parkinson eine feige Sau, den man ganz gut im Griff haben kann. Sie haben es gesagt, Otti Fischer. Ich denke, Herr Trautner, Sie sind ein super Beispiel, ne, wie man auch wieder aufstehen kann und dass man auch zeigen kann, was trotz Parkinson möglich ist. Und ja. Sie haben auch viele Patienten, die das beweisen, ne, ob mit der Kunst, mit der Fotografie. Und ich glaube, da kann man sich auf alle Fälle eine Scheibe abschneiden. Ich sage herzlichen Dank für diese kurzweilige und sehr informative Runde, für Ihre Zeit, Dr. Winterholler und Herr Trautner, dass Sie einfach so offen mit dieser Erkrankung, ne, mit Ihrer Leidensgeschichte umgehen und umgegangen sind. Dankeschön.
Sehr gerne.
Okay, also vielen Dank.